Duo Digitale mit Alexander Otto und Marcel Brin-Döpke. Euer News-Aperitif für alle wichtigen Themen aus der Welt des digitalen Handels.
Herzlich willkommen zum digitalen 32. Finale hier bei Duo Digitale, nämlich der Episode 32, völlig überraschend. Oder, wie es ja neuerdings häufiger auf LinkedIn zu sehen war, mit dem Hashtag das Duo. Das gefällt mir ganz gut. Das hätten wir auch ganz gut brauchen können, aber dazu vielleicht später mehr. Weil unser WM-Fieber ist mittlerweile eher so Paraguay. Es gibt uns deshalb viel freien Raum, uns ja wie gewohnt ja fast schon um die größeren und kleineren Themen der Handelswelt da draußen zu kümmern. Und dieses Mal aber nicht nur digitale, um das gleich mal so ein bisschen anzuteasern und vorwegzunehmen, aber vor allem in schweren Zeiten wie diesen ist es wichtig, jemanden an der Seite zu haben, der wirklich jeden Elfer sicher verwandelt und der auch nicht kneift, wenn man ihn um seine Meinung fragt oder ihn fragt, ob er nicht eine entscheidende Situation mitgestalten will. Und deshalb wechsle ich jetzt gerade noch rechtzeitig den Mann ein, der gut und gerne als Bundestrainer der digitalen Rationalmannschaft bezeichnet werden darf. Willkommen, Marcel Brin-Döpke.
Hallo Alex, vielen Dank, dass ich heute wieder mit dabei sein darf. Also ich hörte, es geht nicht ums Digitale. Habe ich mir gedacht, super. Zweites Thema, von dem ich keine Ahnung habe. Aber ich bin mal gespannt, worum es heute geht. Vielen Dank für die Anmoderation, die du immer so liebevoll vorbereitest. Noch. Ja, weiß man
ja
nicht.
Jürgen.
Nicht was passiert. Aber ich komme ja auch quasi praktisch aus dem Trainingslager schlechthin für Podcast. Letzte Woche zwei Konferenzen, wo ich ein bisschen über Marktplätze gesprochen habe und auch die herrschenden neuen Regeln dort, war ich ganz spannend. K5 zum Beispiel hatte das Motto Into Action, ein Motto, das sich jetzt nicht an alle Deutsche rumgesprochen hat, zumindest mal nicht die in Amerika waren. Und ja, aber auf der K5, da habe ich auch bei sehr hohen Temperaturen deutlich mehr Bewegung gesehen, ne? Obwohl der Raum dafür viel auch immer enger wird. Und ja, viele Händler ist ja auch mit der, ich sag mal, Willi Sagnol Gedächtnisflanke aus Geschäftsmodellsicht lange versucht haben. Klar, KI war ein Thema, aber auch die schießt keine Tore. Das kam, glaube ich, auch raus. Von daher, wenn es weder digital mäßig wird, dann ist ja auch KI heute nicht dabei. Dann bin ich mal gespannt, mit welchen lustigen Themen wir uns heute so beschäftigen.
Ja, Gott sei Dank, also haben die Engländer, um auf aktuellen Bezug jetzt mal einen aktuellen Bezug herzustellen, brauchen keine KI, sondern nur einen Kane. Ja, der, also der wird auch Weltmeister. Also wenn, egal was, Harry Kane wird Weltmeister. Das ist jetzt meine.
Mit England oder ohne?
Ja, mit England also, oder ohne ist jetzt schon, es sollte einfach den Cup in den Händen halten, war, glaube ich, das mal Frankreich abgesehen, aber das Weltklasse-Tor schlechthin, das 2-1 gestern, das ich seit langem gesehen habe, einfach gegen drei Verteidiger dieses Tor machen will, das war so, deshalb guckt man Fußball, ne?
Um sowas zu sehen. Deswegen guckt man Fußball. Ich sag mal so, es ist anderen Protagonisten dieser WM aus leichteren Situationen ohne Gegenspieler sogar nicht gelungen, den Ball aufs Tor zu schießen.
Ne? Also, das ist richtig.
Ne? Also bei unserem Elfmeterschießen ging es ja drunter und drüber, vor allem drüber.
Ja, vor allem drüber leider. Ja. Da kann man nichts machen manchmal. Aber ich, bevor wir jetzt wieder, Fußball wird noch immer ein Thema sein, ist ja, klar. Aber wir haben, oder in diesem Fall habe ich mir ein Thema überlegt für diese Episode. Und ich habe schon gesagt, analog und digital lässt sich bei dem Thema auch glücklicherweise für uns nicht ganz voneinander trennen. Da können wir auch mit, sagen wir mal, mit der digitalen Expertise von dir da drauf schauen. Und irgendwie ist es auch das ganz große Rad, das ich da mal drehen will, weil es geht um diese sogenannten High Streets Europas. Und wie gesagt, da erstmal unlogisch, aber natürlich für uns als Branchenblick total logisch, dass da der Digitalhandel eine Rolle spielt. Und es ist jetzt nicht immer eine Liebesheirat, um das jetzt mal so zu sagen, was die beiden verbindet. Ich war glücklicherweise beruflich in Mailand, in London und Barcelona unterwegs und habe auch.
Du machst noch Paris. Was anderes außer dem Podcast?
Ja, siehst du mal.
Gut, okay.
Das kriegst du gar nicht mit.
Krieg ich gar nicht mit? Nee, erstaunlich.
Und da habe ich mir so Gedanken gemacht, weil natürlich läuft man da immer mal wieder über die Oxford Street und in Mailand über die Via Monte Napoleone. Und natürlich den Champs-Élysées in Paris, da war ich jetzt dieses Jahr nicht, aber das ist so eine interessante Sache, was da in Paris auch gerade passiert, wenn wir dieses Panorama ein bisschen aufmachen, dass ich die Stadt der Liebe hier auch nochmal mit dazu nehmen wollte. Und ich finde, das kam mir dann so bei dem Spaziergang die Oxford Street entlang, das wirklich interessant zu sehen, wie unterschiedlich so der Status quo ist. Ja? Also jetzt wirklich in den unterschiedlichen Städten. Klar sind sich alle einig, es gibt eine Krise in der High Street. Es geht auch hier gar nicht darum, jetzt irgendwas schön zu reden. Aber es wird unterschiedlich damit umgegangen. Und die Zustände in den einzelnen Städten sind tatsächlich signifikant unterschiedlich. Und da würde ich gerne mal reinschauen. Und ich hoffe, du gehst mit mir da mal durch.
Flanieren mache ich immer gerne auch thematisch. Von daher, shoot.
Ich habe schon befürchtet, du sagst, dir bleibt ja nichts anderes übrig. Da hätte ich jetzt aber den Finger gehoben.
Okay, den also, Satz streiche ich dann, ja. Bevor wir anfangen, ich finde das in der Tat ganz spannend, weil es ja in der Tat auf den ersten Blick denkt man ja so, was haben die beiden Sachen miteinander zu tun? Aber wir hatten das ja auch schon ein paar Mal, dass das Thema Frequenz, wann gehe ich irgendwo hin, ja für einige wirklich eine Geschäftsmodell entscheidende Bedeutung hat. Und die Art und Weise, wie Menschen einkaufen, hängt ja auch immer sehr stark auch durchaus mit gesellschaftlichen Entwicklungen zusammen, wie man als Gesellschaft gerade dasteht, was für Themen auf dem Tisch liegen. Und da ist natürlich Digitalisierung und das sozusagen das veränderte Sozialverhalten, aber auch sozusagen Shoppingverhalten spielt natürlich eine Riesenrolle. Und dann ist das natürlich mal ganz spannend zu gucken, wenn man sich anschaut, welche Effekte sowas hat auf einem Themenbereich, den man jetzt vielleicht gar nicht so auf den ersten Blick als relevant erachten würde. Deswegen ist das
ja, das stimmt.
Gut.
Aber wir hatten ja öfter schon die Situation, dass du dann auch gerade so am Point of Sales das auch mal so durchgerechnet hast. Also beispielhaft, was man da eigentlich tun muss und welche Frequenz man braucht, um so einen krassen Laden mit den krassen Kosten überhaupt aufrechtzuerhalten. Das ist natürlich eins der Themen. Also ich fange jetzt mal mit der Oxford Street an, weil da war ich am häufigsten und ich oute mich da auch völlig, dass ich nach wie vor jemand bin, der da wahnsinnig gerne entlang läuft und ich gehe da auch shoppen. Ich bin ein Tourist, ich wohne nicht in London.
Also Tourist.
Würde das wahrscheinlich ein Handlungsreisender bin ich ja quasi, ja, ohne Tod. Ich bin da immer sehr lebendig.
Aber mit Handlung, sehr gut.
Aber mit Handlung. Ja. Und ich genieße das sehr, komme da gleich nochmal. Aber also zusammengefasst, klar, Oxford Street war in den letzten Jahren in der tiefen Krise, hat aber eine Radikalkur begonnen. Und, oder wie man jetzt ja in unserer Branche gerne sagt, Transformation, ja. Und vielleicht
disruptiv,
die größte,
gegebenenfalls.
Ja, das haben wir doch. Größte in ihrer Geschichte. So wird es zumindest meiner Recherche nach auch bezeichnet. Wie man das kennt, verstopfte Straße, viel Busse, reine Kaufhausmeile, all die großen Kaufhäuser, die in der Oxford Street standen. Genau das, was du so ein bisschen angesprochen hast. Man läuft da entlang, geht da rein und dann geht man ins Nächste und hat irgendwie 6 Tüten links und rechts, quengelt sich durch und geht wieder heim. Das funktioniert so nicht mehr. Das ist nicht mehr, da ist man am Ende angelangt. Das ist ja der Punkt, wo wir uns alle einig sind. Gibt's eine Renaissance? Sicherlich nicht dahin. Aber es gibt eine Renaissance oder etwas Neues, das da gerade im Gange ist. Mal kurz zu den Ursachen nochmal, um das aufzudröseln. Ja, natürlich ist das Image hat schweren Schaden genommen in der Oxford Street. Früher bist du da eben hin, weil da wirklich halt die großen und wichtigen waren. Aber viele dieser Giganten sind eben gestorben, ja, oder ausgestorben, wie die Dinos. Topshop vor Jahren, Debenhams, House of Fraser, Riesending. Und nicht nur haben die schwer zu füllende, riesige, quasi optische Lücken hinterlassen, weil einfach diese großen Warenhäuser auf einmal nicht mehr bespielt wurden, sondern natürlich auch Kaufkraftlücken, weil du diese Magneten als Magnet nicht mehr hast. Dann gab es einen interessanten Effekt, das war mir gar nicht so bewusst, dieser Effekt American Candy Shops, so wird das wohl bezeichnet, die so ein bisschen als Symbol des Niedergangs bezeichnet werden. Weil diese Straße, und das kann man natürlich heute noch sehen, überschwemmt ist von diesen, ich sage jetzt mal, kitschigen US-Süßwarenhändlern. Ich will jetzt da niemanden nennen, aber warum eigentlich nicht? Ja, irgendwie der M&M-Store und der Dingsbum-Store und der sonstige Store, die nicht nur natürlich dieses Angebot verwässern im Sinne von, da gibt's was Außergewöhnliches, da gehe ich einkaufen und statte mich aus, sondern offensichtlich ging es da auch ganz viel um Steuerhinterziehung, gefälschte Waren, illegale Geschäftspraktiken, wo auf einmal so ein Punkt reinkommt, dass in einer Vorzeigestraße du so an Seriosität verlierst und es da auf einmal um andere Dinge geht und in dem Zusammenhang natürlich auch um Sicherheits- und Komfortmängel, Taschendiebstahl, Smartphone-Raub, Überfüllung, viele Unfälle, die passiert sind auf der Oxford Street. Tatsächlich gibt es Statistiken, die sagen, weil da so viel los war, ist viel passiert und deshalb sind auch weniger Leute dahin. Ich meine, es ist alles so logisch, aber wenn du jetzt diese Kaskade durch oder summierst, kommst du auf den Punkt, dass nach der Pandemie, wo ja sowieso alles irgendwie resettet wurde, einfach die Besucherzahlen lange, lange Zeit deutlich unter dem Niveau vor Pandemie ist. Brexit spielt jetzt für die Oxford Street keine Rolle. Das sollte ja eigentlich eine Verstärkung ja sein, dass man eigentlich wieder in die Oxford Street geht.
Wir kriegen ja sonst nichts.
Ja. Die ging ja sonst nichts mehr. Den Effekt weiß ich jetzt nicht. Jetzt soll es erstmal um die Straße tatsächlich gehen, ja. Wie gesagt, für mich persönlich ist es nach wie vor eine Freude. Es gibt einfach, wenn du nicht in UK wohnst oder jetzt speziell in London oder in den Metropolen, gibt's da einfach Ketten und Läden, die du sonst nicht so hast. Es gibt 3 Uniqlos in der Oxford Street. Es gibt einen Boots, wo du einfach denkst, ja, cool, da gehe ich jedes Mal rein und kaufe irgendwelche Allergietabletten oder keine Ahnung, weil das einfach Spaß macht und kaufst dir irgendwie im Vergleich zu einer Apotheke zu gehen bei uns. Ja, du hast den M&S, diesen Foodstores mit den Meal Deals, wo du einfach sagst, hey, irgendwie für 7,99 quasi 3 Sachen. Das sind Sachen, die du als Kontinentaleuropäer außer vielleicht von einem Flughafen oder Bahnhof so nicht kennst. Zumindest als Deutscher nicht. Und das macht mir nach wie vor Spaß, mir das anzuschauen.
Ich schicke dir mal ein paar Gräser, dass du sozusagen auch in dem Kauf der Allergietabletten ein bisschen dich schon mal vorbereiten kannst.
Ja, danke. Habe ich genug.
Okay, alles klar.
Das ist natürlich sehr subjektiv, aber wie gesagt, das ist ja auch aus einer Beobachtung von mir so entstanden, dieses Gefühl, dass man sich das mal näher anschaut. So, und jetzt kommt's. Jetzt ist es ja oft so, was macht man jetzt da, ne? Überlässt man jetzt sozusagen die Entscheidung, was zu tun mit den Händlern und deren Initiativen, oder lässt man die Politik eingreifen, was ja mal so enden kann? London hat da offensichtlich etwas sehr Schlaues gemacht, nämlich 1. Januar dieses Jahres haben die sogenannte Oxford Street Development Corporation, OSDC, ins Leben gerufen, mit der Unterstützung der britischen Regierung und Schirmherrschaft des Sadiq Khan, Bürgermeister von London, sicherlich auch mit ordentlich Kohle ausgestattet. Und diese Behörde hat volle Kontrolle, um diese Sanierung oder Ideen rigoros und eigenständig voranzutreiben. Ja, Sadiq Khan zum Beispiel, also proklamiert und promotet ja seit er im Amt ist, dass ein zentraler Abschnitt oder vielleicht sogar die ganze Oxford Street zur Fußgängerzone werden soll. Und da gibt es jetzt ein Pilotprojekt zwischen der Orchard Street und Great Portland Street, die für Autos, Busse und Taxis gesperrt ist oder gesperrt werden soll. Es ist gerade so im Trial-and-Error-Modus, würde ich jetzt mal sagen, damit man diese Begrünung, Flaniermeile, Außengastronomie, Kultur und jetzt kommt ein der entscheidenden Begriffe für diese Diskussion, dieses Erlebnis dahin zu gehen, in Vordergrund stellt und eben nicht das Shoppen. Das wird was sein, was sich wie ein roter Faden auch durch die anderen Beispiele zieht. Und interessanterweise ist es jetzt schon so, dass es einen Immobilienboom gibt. Und da gibt es einen Effekt, der mir auch nicht so klar war. Aber auch da bin ich wieder ein großer Fan. Es wurde vor wenigen Jahren die Elizabeth Line, die neue U-Bahn-Linie, eröffnet. Wie die Londoner ja liebevoll sagen, die Lizzie Line. Ja.
Die Lisbeth.
Die Lisbeth. Die geht von Reading bis weit in den Osten raus aus der City London, also Greater London. Du hast eine wirklich eine große Verbindung. Und siehe da, da kommen auf einmal viel mehr Leute in die sogenannte Innenstadt. Passagierströme kommen ran. Und als Effekt habe ich Zahlen gefunden, die sagen, die Leerstandsquote im ersten Quartal 2026 hat einen neuen Tiefstand erreicht. Weil auf einmal auch wieder große Marken, die wieder Magnetwirkung haben, wie IKEA oder der wirklich refurbischte HMV Store, also His Master's Voice, wieder wirklich in diese Flagship Stores in der High Street investieren, weil sie sehen, da kommen coole Leute rein. Klar, die jungen Leute oder die, sagen wir, interessierten Leute, die offenen Leute, die können sich es eh nicht mehr leisten, mitten in der Stadt zu wohnen. Die wohnen da draußen in Reading oder sonst wo, steigen für 6,50 in die Lizzie Line und können einfach durch die Stadt fahren. Das ist irgendwie auch wieder so logisch, aber vielleicht denkt man im ersten Moment gar nicht dran. Das heißt also, da ist was im Gange. Die Quintessenz aus meiner Recherche ist, dass die Oxford Street nicht stirbt, sondern mutiert, aber eben diese, nennen wir es mal, Monokultur des Shoppens, so wie, kannst auch nicht jedes Jahr Kartoffeln anbauen im gleichen Feld, geht nicht, dann geht es irgendwann nicht mehr.
Und das haben wir lange versucht in Deutschland. Also
ja,
das
ja. Kartoffeln auf die Eins, ne? Ja. Da haben wir es schon. Aber funktioniert im Online-Zeitalter einfach nicht mehr, ja. Du brauchst keine stressige Einkaufsstraße, sondern du brauchst was anderes. Du brauchst eigentlich den Relief, du brauchst eigentlich die Entspannung, einen Kultur- und Erlebnisraum, um dann vielleicht nach einem dritten Eis Latte, den du da irgendwo sitzt, zu sagen, jetzt kaufe ich mir noch ein schönes Hemd. Also das dreht sich vielleicht auch um sozusagen der Purpose, warum ich da hingehe. Das muss mich aus anderen Gründen anlocken. Und insofern, wenn man es ja wir als alte Optimisten ja auch so sagen könnte, war diese Krise oder ist diese Krise ja auch immer ein bisschen Weckruf, um an solchen Strukturen zu rütteln und echte Modernisierungen dann auch wirklich mal zumindest auszuprobieren und dann nicht zu sagen, ja, morgen hat immer noch nicht funktioniert, sondern das mal 6 Monate, 4 Jahre laufen zu lassen und dann einen Strich zu machen, weil sich sowas natürlich auch entwickeln muss. Das ist das, was ich jetzt aus meiner persönlichen Beobachtung und aus der tiefen Recherche jetzt so mal rausgefunden habe. Und du bist ja auch nicht selten in London. Wir haben hier auch jemanden, den wir gerne grüßen, auch wenn er sich wahrscheinlich keinen deutschen Podcast anhört. Aber du hast ja deine eigene Erfahrung auch damit häufig. Und mich würde immer interessieren, wie du das so drauf schaust, auch so auf dieses sozusagen der rote Faden Erlebniskultur als bisschen Shopping-Retter. Bringen wir es mal so auf einen polemischen Punkt. Oder ist es wieder nur so ein Gedöns, wo man sagt, ja klar, das sagt jetzt jeder, aber wie funktioniert es denn dann wirklich? Was ist da dein Blick?
Also erstmal muss ich natürlich sagen, dass das, was du von der Oxford Street schilderst, mich schockiert. Ne? Organisierte Kriminalität, Diebstahl, ungesundes Zeug, kenne ich eigentlich nur aus der Deutschen Bahn und dem Bordbistro. Dass das jetzt auch in England Einzug hält, hätte ich gar
und
nicht.
Und da ist auch noch eng, ne?
Auch immer. Da ist auch noch eng und keine Klimaanlage. Aber wie du schon sagst, ich bin sehr anglophil. Mein bester Kumpel ist Engländer, in der Schulzeit kennengelernt. Wir waren da häufig, er ist Historiker. Also wir haben sehr viele Sachen besichtigt. Aber mein Hotspot in London ist der McDonald's an der Oxford Street, gegenüber von dem Uniqlo bei Tottenham Court Road.
Ne? Also das
Das war so mein, da wusste ich immer, wenn ich mich verlaufe, also da konnte man mich immer finden, im Zweifel. Deswegen war das sehr, sehr hilfreich. Damals fuhren aber auch schon U-Bahn, ne? Also die war ja auch schon accessible ein Stück weit. Und deswegen muss man natürlich aber trotz allem sagen, ich fand den bemerkenswertesten Teil eigentlich dieses, ich nehme den Traffic da raus und versuche da so ein bisschen was, so Lebenswertes, ne? Also in Erleben steckt ja nicht er, sondern Leben, ja? Und deswegen ist das eigentlich natürlich ist ein crazy Konzept, ne? Dass man sagt, Mensch, wir könnten jetzt mit mehr Beton, Autos, Straßenverkehr und Benzingestank arbeiten. Oder, um die Leute dahin zu locken, nehmen wir den Verkehr ein bisschen raus, machen ein bisschen grüner. Das ist natürlich, ich sag mal so, für einen deutschen Stadtplaner aus Berlin eine kontraindikative Aussage. Muss aber auch dazu sagen, ich wohne ja in Hamburg und auf dem Weg ins Büro fahre ich jeden Morgen auch am Jungfernstieg vorbei. Und da ist ein ähnliches Konzept. Das ist ja auch so für die, die Hamburg kennen, Binnenalster, sozusagen die Straße auch Alsterhaus dran liegt, auch viele, würde ich auch sagen, ist ein bisschen Flaniermeile. Da gehen auch einige Straßen weg, die sehr, sehr hochpreisige Produkte führen. Und das ist eigentlich auch für den echten Durchgangsverkehr gesperrt. Also es fahren jetzt nur noch Taxis und Busse. So.
Bussis kriegt man woanders in Hamburg.
Ja, muss man noch 2 Straßen weitergehen. Genau. Taxis und Busse. Und natürlich die Lamborghinis von den Leuten, die mal zeigen wollen, dass sie sich ein Lamborghini leasen konnten fürs Wochenende. Und das hat natürlich aber auch, also du kannst da wirklich hingehen. Da sind Bänke aufgestellt, da sind breite Bürgersteige, du kannst aufs Wasser gucken. Und das fördert natürlich schon das Erleben. Da gibt es immer auch Politiker, die sagen, naja, aber jetzt kann ich ja, ist ja kein Wunder, dass es mit der City bergab geht. Ne? Jetzt kann ich ja nicht mehr mit dem Porsche vor dem Rolex-Laden parken. Kein Wunder, dass die keine Rolex mehr verkaufen. Das ist dann so ein bisschen die andere Denkschule. So, und ich wäre jetzt tendenziell auch eher bei dem, was die in der Oxford Street machen. Zum Thema Erleben statt Shoppen. Da gehe ich mal von aus, dass wir noch ein paar andere Beispiele haben, wo das so ist. Das ist ja so ein bisschen der Traum. Ne? Nur Erleben muss man halt nicht für bezahlen. Das heißt immer so ein bisschen die Frage, wie ist denn das Geschäftsmodell dahinter? Also führt ein besseres Erlebnis dazu, dass die Leute dort mehr kaufen? Und Deutsche denken immer sehr direkt. Ne? Also wir denken immer, ja, wenn ich jetzt aber sozusagen Shoppen im Hintergrund schiebe, also sozusagen den Regler zwischen Shoppen und Erlebnis, mehr Richtung Erlebnis schiebe, dann mache ich ja weniger Umsatz. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das in der Oxford Street sich dann wirklich auch berechnen lässt. Also was ist eigentlich der Impact, ne? Weil diese Gesellschaft, die da gegründet wurde, was erstmal sehr schlau ist, also sozusagen, dass sich die teilnehmenden Händler zurücknehmen und sagen, wir gründen eine Gesellschaft, auch meinetwegen mit staatlicher Hilfe. Das ist natürlich immer gern genommen von Firmen, die sonst den Kapitalismus sich auf die Fahne schreiben. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir natürlich die Kosten vergemeinschaften. Das macht natürlich in Summe hochgradig Sinn, weil du wirst ja nur, das ist wie beim Rudern mit dem Achter, ne? Das ist ja schön, wenn wir basisdemokratisch alle rudern können, wie wir wollen. wenn wir ein Rennen gewinnen wollen, wäre es total schön, wenn vorne einer auf eine Trommel klopft und sagt, wann wir wie rudern sollen. So, und das
so
hilft
wie die
natürlich.
Norweger, die rudern ja im Moment einfach durch die USA gerade.
Die rudern, genau. Die fangen keine Krebse, würde ich mal sagen. Und deswegen ist das eine hochintelligente Entscheidung, weil du brauchst selbst für Leute, und ich bin ja auch vom Herzen her Unternehmer und Kapitalist, aber du brauchst einen ordnungspolitischen Rahmen, in dem du agieren kannst, weil das nun mal Sachen streamlined, ne? Vollgas ist toll, aber nicht im Kreis. So, das wird nicht funktionieren.
Ja,
deswegen finde ich es eigentlich eine sehr schöne Initiative.
Und jetzt hast du ein paar Punkte gesagt, die mich triggern. Also erstmal zum Thema Hamburg, das kann ich sehr bestätigen, was du sagst. Ich war ja erst auch vor kurzem da. Und genau dieser Bereich, Jungfernstieg und so weiter, da bleibt man gerne. Da hast du irgendwie das Wasser. Und witzigerweise gibt es da auch ein Uniqlo. Also die haben da
natürlich
eine ganz gute Strategie. Das heißt,
neben
du sitzt
dem Rathaus.
Da, trinkst einen Kaffee oder isst ein Eis und dann gehst du da rein. Genauso war es übrigens bei uns. Und ich sage, ach komm, jetzt schauen wir mal rein. Ja, wir waren entspannt und sind da rein. Ist wieder eine Touristensache, da war ich ausnahmsweise wirklich privat. Das ist ja immer wieder was anderes. Aber trotzdem hast du vielleicht auch als Hamburger nach Feierabend, setzt dich kurz dahin und dann sagst du, hey, komm jetzt. Das nimmt die Hektik so ein bisschen raus. Und dann hast du ein anderes Gefühl. Das Zweite, was du gesagt hast, was interessant ist, Tottenham Court Road ist auch eine meiner Lieblingsplätze. Es ist ja sozusagen das östliche Ende der Oxford Street. Und da ist ja vor Jahren etwas entstanden zum Thema Kultur- und Erlebnisraum, das sogenannte Outernet. Das ist, wenn du aus der U-Bahn Tottenham Court Road rauskommst, übrigens auch mit der Elizabeth Line und anderen, die da kreuzen, hast du so eine mehrdimensionale Rieseninstallation, wo du interaktiv mitmachen kannst, for free, in dem Erdgeschoss von so einem Bürogebäude, das von Künstlerkollektiv betrieben wird, mit Installationen. Ich habe in meinem ganzen Leben sowas noch nie gesehen. Und da läufst du einfach rein und hängst rum und machst mit deinem Handy mit oder schaust du dir es einfach an. Und ob du dann danach zum McDonald's gehst, zum Uniqlo oder vor zu Selfridges läufst, egal, aber du bleibst da erstmal. Du kriegst da quasi einen Anker, einen Verweilanker, wirst inspiriert. Und das ist was Künstlerisches. Da gibt's kein Geschäft dahinter, wo du sagst, ah ja, klar, jetzt wollen die, dass ich 5 Minuten zugucken und dann kommt jemand mit dem Hut rum. Nein. Und das sind für mich so Sachen, sowas muss man dann machen. Ordnungspolitisch, ja, Rahmen. Aber es muss diese Inseln geben, ob die jetzt grün sind und du sitzt irgendwo rum oder ob du da was siehst, was dich einfach, wo du sagst, schau mal, was heute im Outernet ist. Was gibt's denn für Neues zu sehen? Und dann bist du schon mal da. Da bin ich sehr gerne. Ich schaue mir das jedes Mal an, was da Neues gibt. Und das Dritte ist, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt für die anderen Metropolen, die wir uns ansehen, ist das Thema hochpreisig, was du gesagt hast. Bis auf Selfridges und so weiter ist die Oxford Street ja jetzt nicht gerade hochpreisig. Es gibt natürlich starke Marken, Flagship Stores und so weiter. Ist jetzt aber nicht die Straße für Luxuskäufer, das wäre dann eher die Regent Street. Ja? Oxford Street ist schon klassisch Mittelware und deshalb auch das Problem, weil wir ja wissen, dass es gerade in dem Preissegment das große Problem gab, weil da online natürlich alle Rekorde bricht. Aber eben auch da ist ja auf der anderen Seite dieser Mitnahmeimpuls leichter, sich ein T-Shirt für 20 Euro zu kaufen. Wenn ich so in diesem Gefühl bin, ach komm, da schaue ich jetzt mal rein. Da fahre ich jetzt nicht vielleicht extra hin, um mir einen 600-Euro Kaschmir-Pullover zu kaufen, weil das die Oxford Street einfach nicht ist. Und da jetzt auch das Richtige zu finden, um den Stil dieser Straße, ne, was drückt die aus? Und deshalb ist es auch ein kulturpolitischer Hintergrund. Deswegen ist es auch richtig, dass sich eine Stadt London darum kümmern und nicht nur die Händler, weil es eben nicht nur ein weiteres Outlet ist oder ein weiteres Mall, sondern die Oxford Street hat eine höhere kulturelle Bedeutung für London und für UK als Shopping Destination for everyone. Und da kommen dann schon Sachen zusammen, wo ich finde, da ergibt es total Sinn, dass diese Initiative stattfindet. Also ist eher eine Krise des Massenmarktes, die man an der Oxford Street sehen kann. Historische Großkaufhäuser, bla bla bla, hat man schon. Barcelona, Paris, Mailand zeigt da ein anderes Bild. Sehr interessant. Da ist regiert eigentlich in den Point of Sales, in den High Streets das Premium- und Luxussegment. Das, wie wir wissen, auch eine Krise hat, aber natürlich viel krisenresistenter ist als diese Mittelpreiskategorie. Auch da hat sich das Einkaufsverhalten verändert. Aber es ist eine andere Situation. Mailand zum Beispiel, ist weit entfernt von der Krise. Die haben offensichtlich ein goldenes Zeitalter in diesem High-End-Retail. Die brechen alle Rekorde. Diese Via Monte Napoleone, habe ich schon gesagt, die hat also im Bereich Mieten pro Quadratmeter mit 21.000 Euro ist die teuerste Einkaufsstraße der Welt mittlerweile, hat also Fifth Avenue, die New Bond Street in London überholt. Dann kamen noch die Olympischen Winterspiele dazu, da kamen auf einmal Leute aus aller Welt daher. Das war auch etwas, was mir in Mailand, als wir da im März während der Olympischen Spiele oder kurz danach eine Veranstaltung hatten, von verschiedenen Seiten, vom Kaffeeverkäufer bis zu Händlern vor Ort, bestätigt wurde, dass da einfach ein wahnsinniger Vibe in der Stadt war und die Leute natürlich rausgehen, sich das anschauen und dann auch Bock haben zu kaufen, die natürlich kaufkräftig auch reinkommen, Funktionäre aus Bahrain, ja, ist klar. Image- und Tourismusschub spielt da eine große Rolle. Und das sogenannte Modeviertel, das sogenannte Quadrilatero della Moda, ist geografisch in Mailand extrem begrenzt. Das heißt, diese Megamarken reißen sich um jeden freien Zentimeter. Jeder Store ist da ein Statussymbol, eine Brandaussage, die eben nicht für den schnellen Umsatz ist, wie das vielleicht in anderen Marktsegmenten der Fall ist, sondern, oder du sagst, da stelle ich jetzt was hin, was den Begriff ja Flagship oder wirklich Markensichtbarkeit in dem Luxussegment auch gerecht wird und wo man sagt, da will ich mal rein, sowas habe ich ja noch nicht gesehen und da muss ich nicht zwangsläufig kaufen, aber ich nehme da vielleicht was anderes mit. Also das ist die Situation zu Mailand. Ich weiß nicht, ob du da auch jetzt persönlich was dazu zu sagen hast, wann du das letzte Mal da warst und dir deinen 3.000 Euro Anzug gekauft hast.
Ja, da lasse ich
allerdings
hinfahren.
Ja schon im Angebot war. Weil
ja gut, nach Mailand lasse ich hinfahren, um mir die Anzüge zu kaufen. Das ist mir ein bisschen...
Ist auch weit aus Hamburg, ist klar.
Ist auch, ja, beim Plebs, also Anzüge für 3.000 Euro, sorry, aber auf LinkedIn würde ich den in den Müll schmeißen.
Ja, das machst du zum Zähneputzen, schlüpfst du da kurz rein, ist klar. Das
ist mein Schlafanzug, ja genau.
Ja. Also Mailand hast du weiter...
Mailand habe ich tatsächlich keine Affinität zu. Ich war da tatsächlich einmal zu einem Fußballspiel. Also ich war in der wirklichen römischen oder mailändischen Oper, im Giuseppe Meazza.
Oh, das ist toll.
Aber es ist natürlich, ich finde von der Art her, was du beschreibst, dass diesen Luxusaspekt angeht, ist es natürlich schon spannend, dass man sozusagen dann in einem sehr, sehr aufmerksamkeitsstarken Bereich Dinge promotet, die ja keiner oder sehr, sehr wenige Menschen sich leisten können. Wo man sich ja schon die Frage stellen muss aus einer rein ökonomischen Sicht, warum macht man das? Du hast ja schon angesprochen, dass es für die Marken, um auch die Brücke zum Digitalen zu schlagen, du kriegst digital meines Erachtens das Thema Marke und wofür das steht, sehr schwer vermittelt. Du musst online davon, kannst du profitieren, dass es das gibt, aber dir wird jetzt du wirst über eine Website Balenciaga als Marke nicht aufladen können, meines Erachtens.
Bis zu einem Grad vielleicht.
Genau. Also 25 Grad zum Beispiel. Also du wirst es vielleicht noch über Social Media hinbekommen. Du wirst es hinbekommen, indem du Leute in Klamotten steckst und die auf TikTok Trendtänze machen lässt. Aber ansonsten fällt dir das in einem Kontext, glaube ich, relativ schwer, weil die Menschen mit sehr, sehr kurzen Aufmerksamkeitsspannen ohnehin ja gesegnet sind, aber online auf alle Fälle. Das heißt, wenn du das Thema Marke irgendwo aufladen möchtest, dann musst du dir natürlich das Umfeld schaffen. Und ich glaube, dass auch das so ein bisschen Brand-Trickle-Down-Effekt hat. Wenn du das machst und dort präsent bist, dann profitieren auch andere davon, weil das natürlich ein Magnet ist. Leute wollen sich das ja angucken. Auch in dem Wissen, dass sie vielleicht gar nicht diejenigen sind, die sich das leisten können. Davon muss man ja ausgehen, dass es halt nur ein Bruchteil ist von Menschen, die es leisten können. Aber es ist natürlich trotzdem inspirierend, wenn du in ein Luxusgeschäft reingehst und guckst, was könnte ich erreichen, wenn ich entweder reich geboren wäre oder mehr Ambitionen an den Tag lege. Also es ist ja durchaus was Motivierendes. Oder wie sieht denn jemand aus, der ein in China für 10 Euro produziertes T-Shirt bei Balenciaga für 800 kauft? Es hat ja auch was von positiver Abgrenzung, wenn man weiß, dass man noch zu den geistig Gesunden zählt.
Das wär ein Thema für einen anderen Podcast, zu sagen, wie sieht denn da die Realität dahinter aus? Ja? Und, warum ist das alles so wahnsinnig aufgeblasen? Ich will nochmal Mailand, konkretes Beispiel, ja. Der Mailänder Dom, krass, Touristen, alle wollen sich das anschauen, ich auch. Direkt hinter dem Dom, also nicht am Platz, sondern auf der anderen Seite dahinter, ist das Hauptquartier sozusagen von Borgo Milano. Und das ist ein fünfstöckiges, wunderschönes, altes Gebäude, wo man früher gesagt, bei uns würde man sagen, da ist eine Karstadt drin, ne? Aber nicht eine Marke. Du hast also auf fünf Ebenen Borgo Milano mit Showroom und bla bla bla.
Willst du jetzt sagen, Karstadt ist keine Marke?
Wie gesagt, anderer Podcast. Ist jetzt kein super Luxus, aber da fangen die Anzüge ja auch bei 800 oder 1000 an. Und da gibt es eine Dachterrasse, wo man halt auch Mittag essen kann. Und da sitzt du bei Boccio Milano auf der Dachterrasse, da gibt es auch immer verschiedene Events. Auch die machen dort was, die sie auch für Leute öffnen. Und dann guckst du von hinten auf den Dom und schaust über die Mailänder wirklich Innenstadt. Das sind so Sachen, das ist so dieses bisschen FOMO, da will ich eigentlich mal hoch. Ja? Mhm. Und dann kaufst du dir nicht unbedingt einen Anzug. Beim ersten Mal vielleicht nicht, beim zweiten Mal vielleicht nicht. Da kommt der Mario Adolf wieder ins Spiel, aber irgendwann kriege ich dich, ne? Ja, irgendwann sagst du dann mal, ich nehme jetzt mal zumindest ein Hemd mit. Ja. Und das hat mich total beeindruckt, weil das einfach ein wunderschöner, wunderschöner Laden ist. Und dann gibt es auch noch ein Mehrerlebnis dazu.
Ja. Vielleicht noch in eine kurze Anekdote, weil ich diesen Effekt so spannend finde. Man kann natürlich schon, fragen, warum müssen das Konsumtempel sozusagen das Thema Erlebnis sein und schöner in der Stadt sein? Aber es geht ja gar nicht um das tatsächliche Produkt, was da verkauft wird, das soll was kaufen, sondern, und da würde sogar ich als Hardcore-Digitaler sagen, dass dieses Inspirative, sich mit Dingen auseinanderzusetzen in einer Tiefe, die du eben nicht kannst, wenn du es digital machst. Und ich erzähle an der Stelle immer gerne die Geschichte, wie wir mal eingeladen waren in Stuttgart in den dort ansässigen Hugo Boss Store. Ich meine auf der Königstraße, also ein bisschen die Oxford Street von Stuttgart. Und wir hatten, war ein Tennisturnier, wir hatten sozusagen als ersten Platz, hatten wir gewonnen, einen Abend bei denen, da kam noch Feinkostlieferant vorbei, hat lecker Sachen gebracht und wir haben uns den Laden angeguckt und durften erstmal anprobieren, hat so ein bisschen der Store-Manager ein bisschen über den Store erzählt. Und dann kommst du so ein bisschen rein in diese Geschichte und hast was Exklusives, weil irgendwie nur 10 Leute in dem Laden sind oder 5. Ne? War abends geschlossen. Und dann sind wir durchs Lager gelaufen, haben Anzüge angezogen. Und ich war bis zum nächsten Morgen um 11, bis sozusagen der Adrenalinkick wieder aus meinem Blutkreislauf raus war, der felsenfesten Überzeugung, dass ich nie wieder einen Anzug unter 1.500 € anziehen kann, ohne mich komplett lächerlich zu machen. Dann hat ein Blick in mein Portemonnaie mich wieder eines Besseren belehrt. Aber die Botschaft dahinter ist dieses, wenn du Leute in die Lage versetzt, dich mit Dingen zu beschäftigen, wo es nicht um den Stoff geht, sondern um warum der so ist, wie er ist, warum sich Leute das ausgedacht haben, was dahinter steckt, welche Handwerkskunst dahinter steckt, dann bekommst du einen ganz anderen Zugang in die Herzen der Menschen und das, was du geschildert hast. Du kaufst das schon dann ein, weil du mal auf die Dachterrasse willst, um über Mailand zu gucken. Und das sind einfach Dinge, wo es dir sehr schwer fällt zu sagen, Mensch, also wenn ich jetzt bei einem Online-Shop deiner Wahl einmal in diesen Markenshop gehe, bin ich gefangen. Also das schaffst du halt nicht in der Form. Und deswegen halte ich solche Begegnungsstätten, muss man schon sagen, eigentlich für sehr entscheidend.
Ich wollte das Wort gerade verwenden, Begegnungsstätte, und weil da kommt natürlich, egal, ob du jetzt eine städtisch gesteuerte oder landgesteuerte Initiative hast, wie jetzt in Oxford Street, am Ende liegt es dann natürlich an einem Händler oder an einer Brand, dann auch daraus was zu machen. Und diese Triggerpunkte, die vielleicht gesetzt werden, auch adäquat aufzugreifen und entsprechend diesen Gefühlseinstieg ins Shoppen auch weiterzuführen. Da machen das die einen auch besser als die anderen und dann kannst du wie so ein Incentive oder so ein exklusives Event wie Hugo Boss in Verbindung mit Tennis oder mit einem Sport machen. Oder du kannst eben eine Dachterrasse bauen oder du kannst keine Ahnung was machen. Aber du musst natürlich dann auch was dafür tun. Das ist ja immer klar. Ja. Das nehmen wir jetzt mal als Grundvoraussetzung. Ich würde jetzt mal kurz den Flieger nach Paris nehmen. Ja. Da war ich jetzt 2 Jahre nicht mehr, bin da nicht ganz so fit. Aber ich habe einen guten Freund, Weinhändler, Martin, Grüße gehen raus, der da sehr, sehr häufig ist, der jetzt aktuell auch wieder berichtet hat, wir haben telefoniert und er ist auch ein großer Kritiker von Beton und Stadt und alles stinkt und so weiter. Der sagt, es ist unglaublich, wenn du aus Deutschland jetzt speziell nach Paris kommst, wie grün diese Stadt geworden ist. Er sagt, das ist die grünste Stadt, die er kennt. Es sind Fahrräder, verkehrsberuhigte Zonen, Bepflanzungen, grüne Inseln. Es ist absolut Wahnsinn. Und er fährt da regelmäßig seit 30 Jahren hin als Weinhändler und sagt, wie das vor 30 Jahren war, kann sich kein Mensch vorstellen. Nämlich Oxford Street mäßig, Busse überall, stinkender Verkehr, laut, Fastfood-Ketten dann irgendwann. Totaler Imageverlust bei allen Leuten, die da wohnen. Und da ist etwas passiert. Totaler Fokus auf Erlebnis. Auch das wieder, wenn man dann da einsteigt und mal recherchiert, was ist denn in Paris passiert, dass auch dann die Brands oder diese Luxusgiganten, die ja in Paris zu Hause sind, ihre Strategie anpassen. LVMH, also LVMH, immer wie man es am besten ausspricht, hat zum Beispiel die Pläne verworfen, jetzt so ein reines Louis Vuitton Hotel auf dem Champs-Élysées zu bauen, sondern wird es umbauen zu einer Erlebnisdestination. Ja, Kultur haben wir es auch wieder. Immersive, Mischung Kultur, Gastronomie und dann natürlich exklusives Shopping, weil du, und das ist ja die Idee dahinter, die Leute, die da reingehen, dann in so einen Zustand versetzt, dass du aus einem anderen Grund, also aus welchem Grund auch immer, in einen Zustand versetzt, gibt es sicherlich auch Champagner, aber ich meine einfach nee, in diesen Gefühlszustand, dass du da dann aufgrund der Zeit, die du verbringst, auch kaufwilliger wirst. Und in Paris ist es natürlich so, Champs-Élysées hat, da geht eher im Vergleich zu Mailand, eine Abwanderung. Du hast also nicht diese totale Zentrale in der Mitte der Stadt, sondern du hast irgendwie Marais und die Rue Saint-Honoré, wo sich super trendige junge Marken, einfach Modelabels angesiedelt haben und dann das jüngere lokale Publikum anwerben, die eine andere Erwartungshaltung haben, die nicht durchmarschieren wollen und einfach hier wieder auch 6 Tüten links, 6 Tüten rechts, sondern die wollen auch sozusagen ein kulturelles Erlebnis haben in Paris und da mal kurz verweilen, sich hinsetzen, mit Freunden treffen, da ein bisschen shoppen, was entdecken, nicht in das Klassische gehen. Und Paris hat da offensichtlich reagiert und weiß jetzt gar nicht, wie gesteuert oder ob es da von den Händlern selber kam, sich in eine sehr positive Erlebnisrichtung entwickelt. Das ist das, was man jetzt so in verschiedenen Artikeln liest. Was ich einfach sehr schön finde. Ich hätte das auch gern.
Weiß nicht. Ja, also ich finde diese Zersiedelung in Quartiere und Viertel, was ja, glaube ich, das Gleiche ist, schon sehr sinnvoll, dass du eben nicht alle in die Mitte holen musst. Und das Spannende ist ja, dass das online das komplette Gegenteil ist. Das Einzige, was online wächst, sind Marktplätze.
Das ist wahr.
Also, wo alle hinkommen, ne? Und wo du dann als Marktplatzbetreiber sagen musst, okay, ich muss jetzt die Pariser Bohème mit dem Atlantikbewohner Udo Lindenberg zusammenbringen. In dem Fall ist es falls genau das Gleiche. Aber diese Art von Denke, ja, also ich hab spezielle Gegenden, die auch etwas anders gestaltet sind, dass sich Menschen da wohlfühlen. Also, oder wir teilen die Städte nach Personas auf, würden wir auch sagen. Das ist natürlich total spannend. Kann man sich über die Frage stellen, macht das nicht Sinn, dass sich alle mal irgendwo treffen? Wird es wahrscheinlich auch geben. Aber aus einer kommerziellen Sicht hast du es als Marke natürlich einen Tick leichter, weil du in der Lage bist, gemeinsam mit deiner Zielgruppe auch das Markenerlebnis zu gestalten. Persönlich finde ich natürlich schade, dass es kein Louis Vuitton Hotel gibt. Damit ist für mich Paris nicht mehr besuchbar. Ne, muss ich auch ganz klar sagen. Ja. Geht dir sicherlich ähnlich. Aber vielleicht, also man fragt sich schon, wie man auf die Idee kommt, ein reines Louis Vuitton Hotel zu bauen. Ja, also da muss schon einiger, da ist schon 2-3 Tropfen Champagner zu viel geflossen, wenn du mich fragst. Aber was ich ja in der Tat da, diese Grundsatzidee zu sagen, wir demokratisieren die Stadt, indem wir sie einfach mal grüner machen, indem wir Erlebnisräume schaffen, dass sich alle wohlfühlen, dahin zu kommen, ob sie Geld haben oder nicht, oder ob sie ein dickes Auto haben oder nicht, sondern einfach nur, ich bin gerne da. Ne? Weil das ist ja oft so, zum Beispiel hier, wir hatten ja in Hamburg neulich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Abstimmung zu Olympia. Ne? Das ist eben
von Mailand. Oh ja, da war ich gerade in der Stadt.
Da warst du in der Stadt, dann ist dir das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, weil ich glaube, jeder Baum war zugepflastert mit, interessant, aber ich glaube 90% pro, 10% nein, gewonnen hat nein, und zwar richtig groß. Ja. Und eines der Hauptargumente der No-Sayer, der Nein-Sager war ja, wir haben eh schon so viele Leute in der Stadt. Ne, so viele Touristen, dass sozusagen die für die Bewohner die Stadt irgendwie schwerer nutzbar ist und weil es überall so voll und so weiter. Das heißt, du gibst ja auch mit solchen Zersiedelungsaktionen, Begrünungsaktionen, Verkehr aus der Innenstadt raus, hast du einfach ganz andere positive Effekte. Und das ist ja das Spannende, die sich ja trotzdem hinterher in kommerziellen Vorteil niederschlagen. Ne? Wird immer so getan, als wäre das sozusagen das Ende des Einzelhandels, weil man jetzt nicht mehr parken kann irgendwo. Und ich finde es erstmal schön, dass solche Experimente andere Städte machen, ne? Weil wir würden es nicht tun, dafür sind wir ja sozusagen als Gesellschaft nicht ausgelegt. Aber man kann halt mal lernen und gucken, wie machen das andere. Und deswegen finde ich das sehr, sehr positiv in der Entwicklung, um es auch mal zu sehen, was das denn für sowas wie das Einkaufsverhalten dann auch bedeutet.
Und ich glaube, das ist tatsächlich so, also was du sagst jetzt so, ja, das Klassische, man will da im Auto hinfahren und dann kann man auch erst richtig viel kaufen, dass man eben noch radikaler sozusagen in dem Ansatz sein muss und sagen, nee, wir bieten euch was anderes. Ja? Und das muss man sich vielleicht dann auch trauen, sagen, nee, ihr könnt jetzt dann nicht mehr reinfahren. Die Diskussion gibt es in München seit 15 Jahren, was da um die Kaufinger Straße und Rindermarkt und ist es jetzt eigentlich, kann man da jetzt nochmal hinfahren oder nicht und so weiter. Wo man dann immer ein bisschen einknickt, ja, und der Lieferverkehr und bla bla bla. Es gibt da andere Modelle. Und vielleicht ist das ja eine interessante These, die wir formulieren könnten, dass man sagt, Leute, High Street People, alle, die da zusammenhängen und verantwortlich sind, fragmentiert euch, bietet möglichst viel unterschiedliche Dinge, weil im Gegensatz online der Marktplatz das andere Spiel spielt. Wo du sagst, du hast eine Destination, wo du eigentlich alles kriegst, gehst auf Amazon für deinen Kompletteinkauf, gehst, Zalando kannst dich komplett ausstatten oder bei Otto kannst du dein Haus komplett ausstatten. Alles an einer Sache mit einem Erlebnis auf einer Seite mit einem Klick. Und in der Innenstadt darf es aber eben nicht mehr genauso sein. Weil früher war das in der Innenstadt. Gehst du in Karstadt, kaufst du alles und hast noch ein Sofa bestellt vielleicht. Ja, vielleicht jetzt nicht Möbel, aber einen Schrank. Ja? Und eben das aufzubrechen und sagen, es muss so sein, dass das komplett fragmentiert wird, koste es, was es wolle, ist ja vielleicht extrem formuliert, aber das wäre vielleicht eine These, mit der man mal das Denken anfangen kann.
Ja, absolut. Ja? Also, und das erfordert natürlich in der Tat sowas wie Steuerung. Ne? Ich weiß, dass ich inzwischen wie ein Kommunist rüberkomme, aber du wirst eben durch Marktkräfte werden das nicht machen, weil du musst dich ja mal auf Sachen einigen. Ein Grund zum Beispiel, warum Hamburg, wie ich finde, so ein auch gesellschaftlich lebenswert ist, dass du von den Leuten in der Innenstadt, ne, die da mit ihrem Lambo rüberdüsen noch und im neuen Wall einkaufen, ist es halt nicht weit zur Schanze, wo du ganz andere Ladenkonzepte siehst, mal ganz unabhängig davon, dass es auch andere gesellschaftliche Milieus unterwegs sind. Aber du hast eben diese Spots, wo du weißt, okay, ich kann mich in meiner Peer Group, in meiner Bubble kann ich unterwegs sein. Ich kann auch in andere lebenswerte Bereiche gehen. Du kannst hin, wo du magst, ne? Und es gibt unterschiedliche städtische Zentren. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und gerade, weil früher war es ja so, da war sozusagen in Hamburg heißt ja die Oxford Street Mönckebergstraße. Da waren halt alle und da konnte sich dann auch marktgerecht der ansiedeln, der es sich am besten leisten konnte. Und dann waren halt die es sich leisten konnten. Das waren dann entweder Volumenanbieter oder eben teure Produkte. Wenn du aber jetzt sozusagen als Straße an sich nicht mehr gefragt bist, dann funktioniert ja dieser Mechanismus nicht mehr. Da musst du natürlich überlegen, wie kriege ich den Leute dahin? Das müssen sich aber wiederum alle überlegen. Also geht dann sozusagen von, wir gucken, also der Stärkste überlebt, ja, und der Stärkste frisst die anderen, ist toll, wenn du auf einer einsamen Insel bist und hast nur ein Ruderboot. Wenn du aber einen Achter hast und brauchst 8 Leute, dann ist das eine schlechte Strategie. Dann musst du dir schon überlegen, wie kriegst du eigentlich alle mal in ein Boot im wahrsten Sinne, um mal Dinge zu entwickeln. Deswegen hast du ja sehr häufig Kooperativen in solchen Straßen, die dann alleine Weihnachten die Beleuchtung machen. Jetzt müssen sie halt noch über die Frage der Existenzgedanken machen, nicht nur die Weihnachtsbeleuchtung, aber dafür machen solche Gemeinschaften natürlich Sinn und dafür macht dann aber auch Handelspolitik, Städtepolitik Sinn, weil du wirst das über einen ganz klassischen Wettbewerbsmechanismus alleine nicht lösen können.
Genau, das ist da kommt man natürlich in die ganz große Kategorie. Das ist dann auch eine Mindset-Frage, wie baut man das auch gemeinschaftlich oder wie kann man voneinander profitieren? Es muss ja nicht, jeder will ja da irgendwie Kohle machen, das will ich auch niemandem abstreiten. Aber was gibt's da vielleicht für Community-Gedanken? Was steckt da für großes Ganzes drin? Und da wird es dann spannend. Jetzt aber kurz den Kreis meiner Reise zu schließen, will ich noch kurz auf Barcelona kommen, weil da gibt's ein bisschen ein anderes Phänomen. Natürlich ist da der Tourismus der treibende Faktor, speziell dieses Jahr. Was ich da erlebt habe, war krass. Als wir da waren mit unserer Veranstaltung, während der Shop Talk auch noch, war der Papst da. Diese Stadt war so voll, das war krass, weil offiziell ja die Sagrada Familia eröffnet wurde, beziehungsweise wurde sie geweiht vom Papst. Sie ist natürlich noch nicht fertig, aber es ist ein riesen Magnetpunkt. Jetzt ist die Sagrada Familia nicht direkt in der Innenstadt, was man jetzt sagen würde, Altstadt, Barrio Gotico und so weiter. Aber es kommen natürlich wahnsinnig viele Leute. Es war eine Boomstadt vor einigen Jahren. Es sind auch viele junge Leute hin. Ganz viele Modelabels, ganz viele junge Designer. Man konnte damals vor 10 Jahren noch relativ günstig da leben. Das ist jetzt wie in all diesen Städten nicht mehr der Fall. Trotzdem ist der Retailmarkt offensichtlich sehr solide in der Stadt, getragen von den Tourismusströmen. Es gibt da natürlich auch so eine Goldmeile, ja, den Paseig de Gracia. Spitzenmieten in Spanien. Die Marken investieren aber massiv. Gerade hat Apple sein Flagship Store auf krasseste Weise da modernisiert. Es ist ein wahnsinnig toller Apple Store. Als Nutzer ist man da auch gewillt, den ein oder anderen Euro einfach liegen zu lassen. Vielleicht auch gar nichts zu kaufen, sondern einfach sich zu bedanken, wie schön das hier ist. Und auch Barcelona hat natürlich die Situation, dass es Schließungen gibt, aber das ist sehr punktuell, ja. Du hast Stella McCartney hat zum Beispiel zugemacht. Das war ein relativ großes Ding, weil das auch so ein toller Shop war. Aber dieser Leerstand wird schnell wieder gefüllt von anderen Premium-Marken, die mit Erlebniskonzepten kommen, wie der große Mango-Store, der Desigual-Store an dem Hauptplatz, der wirklich auch ein wahnsinniges Erlebnis ist. Da ist so viel Design zu sehen, bevor du erstmal, also Gestaltung, bevor du erstmal zu den Kaufkleiderhaken kommst, sozusagen. Und das ist natürlich diese spezielle Barcelona-Situation. Also die würden wahrscheinlich nicht von der Krise sprechen in ihrer speziellen Inselbetrachtung. Der gesamte spanische Markt sieht vielleicht auch anders aus. Aber das war jetzt nur einfach der Barcelona-Blick, weil ich da war und auch sehr beeindruckt war. Da ist sehr viel, ohne jetzt so also Stereotypen, aber diese Läden sind sehr bunt und sehr lebendig. Also wenn du Mango und Desigual und diese Läden ansiehst, was ja wirklich auch Local Brands sind, da gehst du rein, das ist überbordend, das ist fast schon mexikanisch bunt, wie man sich mit Blumen und das ist etwas, was man
gerade Desigual, ne? Also wenn die nicht bunt sind, weiß ich auch nicht.
Nein, aber auch in der Art, wie dann die Läden gemacht sind, jetzt nicht die Mode an sich, sondern das Erlebnis in dem Laden ist einfach schön, da 30 Minuten rumzuschauen, Architektur und so weiter. Also das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt ist es ja so, dass wir sagen, okay, wir müssen ja irgendwie, du hast ja schon einige Bezüge auf online, vielleicht können wir da zum Abschluss nochmal so ein paar Dinge festhalten, weil vielleicht die fundamentale Erkenntnis, dass der Kampf Onlinehandel gegen stationaren Handel, der ist eigentlich vorbei, weil online hat diesen reinen Bezahlvorgang gewonnen. Würde ich jetzt mal stempeln. Ja?
Da würde ich ja zum Beispiel komplett widersprechen.
Wunderbar.
Ne? Ich dachte, ich muss mal irgendwas finden, wo ich widersprechen kann.
Ja.
Und zwar aus einem relativ simplen Grund, weil also es gibt natürlich Warengruppen, die einen relativ hohen Online-Anteil haben. Ne? Also aus aktuellem Anlass habe ich mich ja mit Schuhen beschäftigt, weil ich letzte Woche auf einem Festival war, einer Schuh- und Sportgenossenschaft. Und da ist der Online-Anteil tatsächlich bei 37%. Ne?
37?
37,5, genau. Die Mathematiker unter uns wissen, dass 1 minus 37,5, also größer als die Hälfte ist, also ein deutlich größerer Anteil, shoppt weiterhin stationär. Der Online-Anteil als solcher hat ja jetzt nicht diese exponentielle Kurve genommen in vielen Warengruppen. Das heißt, der stationäre Handel spielt weiterhin eine extrem große Rolle. Und ich glaube, dass sozusagen das Niveau, gegen das das strebt, in Deutschland zumindest mal sicherlich ein anderes ist als in anderen Ländern. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie wo digital vielleicht noch wichtiger ist, weil es auch die Läden nicht gibt. Und es gibt auch sicherlich Regionen geben, wo du sagst, was meint der Mann mit 66% oder 62,5% stationär? Also so viele Läden habe ich hier gar nicht. So, ne?
Ja.
So. Du kennst das. Das heißt, das ist mir schon klar, aber ich glaube, dass wir aus der Online-Brille immer so denken, der Vorteil, online einzukaufen, ist so immens, gerade bei, und selbst Klamotte ist ja ein Produkt des alltäglichen Erlebens, das ist so groß, welcher Trottel kauft denn noch in einem Laden? Das ist doch so viel einfacher, das online zu machen. Und ich glaube auch, dass die Art und Weise, warum wir online shoppen oder warum Menschen online shoppen, sehr viel mit gesellschaftlicher Entwicklung zu tun hat, Individualisierung, lieber Dinge alleine machen, rausgehen, nur schwierig, könnte man andere Leute treffen aus Versehen. Ne? Viele Menschen ja auch einfach zu viel. Ne? Also das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich glaube, dass wir das massiv überschätzen, welche Rolle digital spielt. Und wenn man sich mal wenn man in Läden hingeht, wo man dann ja auch weiß, das sind Produkte, ja, die könnte ich jetzt kaufen online, aber ich würde mich, also alleine, wenn ich mal in einen H&M-Laden gehe, um für meinen Sohn Klamotten zu kaufen, was jetzt fairerweise nicht die absolute Vollregel ist, ich bin jetzt nicht jeden Tag, ne? Aber ich wüsste gar nicht, wie ich das finde online oder wie ich jetzt gucken würde und gucke, ob mir das gefällt, weil es ist ja ein H&M-Umfeld tendenziell günstig, würde ich schon gerne mal anfassen. Gucken, ob das jetzt Polyester ist oder nicht. Das heißt, es gibt ganz viele und auch meiner Sicht weiterhin überbordende Einkaufsgründe, stationär zu machen. Ich gebe dir natürlich aber in einer Sache recht, dass es gewisse Einkaufsarten gibt und Logiken gibt, wo auch sehr viel stationär Einkauf, Grüße gehen raus an Kai Hudetz, der das auf dem Festival auch sehr gut gezeigt hat, einfach sozusagen durch online massiv gepusht werden. Ne? Wenn ich von Omnichannel mal weggehe von, ich bestelle es online, damit ich dann mit dem nicht vorhandenen Bus auf den nicht vorhandenen Parkplatz in einer grünen Stadt fahren kann, um es mir da abzuholen. Das würde natürlich keinen Sinn ergeben. Aber sich mit Dingen vertraut zu machen, sich mit Produkten vertraut zu machen, Verfügbarkeiten zu checken und so weiter, brauchst du ein richtiges Digitalprodukt als Marke, als Händler, um die Leute in den Laden zu ziehen. Weil das können andere dann, also du kannst nicht, du hast das ja auch eben gesagt mit den Läden in der Stadt, so eine Stadt hat halt x Läden. Das wirst du auch durch Erderwärmung und Ausdehnung der Atmosphäre nicht hinbekommen, dass du dann mehr Läden hast. Aber wenn du da schon einen Laden hast, dann sollten Leute wenigstens kommen. Das heißt, du musst dich damit auseinandersetzen, wie du Leute da reinziehst.
So.
Und dafür brauchst du online natürlich.
Aber ich würde dir, oder sagen wir mal so, du hast mit Sicherheit recht, weil die Zahlen
aber
ja eine Aussage sind. Nee, da gibt's gar kein Aber. Ich will nämlich sagen, wie traurig ist es dann, wenn das so ist, wenn das die Realität ist, dass du eigentlich nur 37% der Leute online Schuhe kaufen hast. Wie wenig kreativ in der Masse die Läden dann sind, um das zumindest zu stärken oder zu halten oder auszubauen. Weil das Potenzial ja da ist. Also irgendwo geht ja dann diese Thrill gefühlt, ja, Online-Brille vielleicht, aber geht doch dann verloren. Nicht umsonst schreibt die Textilwirtschaft jede Woche über irgendwelche Läden und es geht dauernd um die Krise der High Street und alle Experten da draußen diskutieren das und ist ja Fakt, dass da alle Zahlen runtergehen. Aber die Zahl, die du bringst, zeigt ja auch, das sind einfach noch Leute, die fahren in die Stadt und kaufen sich ein paar Wanderschuhe. Wie könnte das dann noch attraktiver werden, sodass die sagen zu ihrer Freundin, die nur online kaufen, sagt, komm mal mit, ist echt cool. Das ist doch der Punkt, den du haben willst. Und da kommt jetzt dieser Begriff vielleicht ins Spiel. Du hast es jetzt schon umschrieben, Retailtainment, ja. Sozusagen die Quintessenz aus unserem Gespräch. Dieses Erleben in der High Street. Du brauchst einen Grund für den Aufwand. Du brauchst diesen Purpose, dahin zu gehen. Und der ist nicht mehr nur, ich brauche jetzt schnell ein paar neue Hausschlappen. Dafür fährst du nicht mehr in die Stadt. Oder wenn du in der Stadt wohnst, dafür bewegst du dich nicht von deinem Sofa hoch. Das mache ich schnell mit 3 Klicks. Du kennst deine Größe, es gibt schlaue Support, AI-Support auf allen Marktplätzen oder allen Brandshops. Easy, brauche ich nicht. Es muss einen anderen Grund geben. Und da brauche ich keine Kleiderstangen und Regale, es sei denn irgendwie Outlet, es hat nochmal vielleicht eine andere Dynamik oder irgendwie ist super billig. Aber für dieses mittlere Preissegment mal wieder, um mich da aufzuraffen, braucht es mehr. Cafés, Galerien, Events, Personalisierung, Werkstätten, wo ich sage, ah, da lasse ich mir jetzt meine Jacke reparieren und schau mal, was es Neues gibt. Ja? Du brauchst einen Freizeitwert, du brauchst einen Kulturwert, du brauchst eine gute Erreichbarkeit, du brauchst von mir aus öffentlichen Nahverkehr. Da kommt jetzt dann sozusagen der kommunale Aspekt wieder dazu, sodass dass klar ist, dass dieser Anreiz mehr sein muss. Das ist jetzt die Seite der Consumer. Und für die Seite der Brands wäre für mich die Quintessenz, dass es diese Trennung auch nicht mehr geben darf. Also der zweite Begriff, entscheidende, ist der Omnichannel. Dass du eben auf allen Bereichen da sein musst und die Leute unterschiedlich ansprichst. Auch das wieder Klischee, ja, Phrasenschwein. Aber wer macht das denn wirklich? Das kannst du vielleicht nicht an einer Hand abzählen, aber dieses Bewusstsein, dass ich da unterschiedliche Strategien fahren muss und dass die Store-Strategie eingebunden sein muss in vielleicht eine Strategie gemeinschaftlich einer Straße von mehreren Händlern. Wie mache ich jetzt da eigentlich den Weihnachtsauftritt von vor meinem Store mit dem Café daneben und so weiter? Das sind für mich die zentralen Begriffe, die es gilt zu stärken. Und da hängen wahnsinnig viele Komponenten daran. Aber Wenn das nicht passiert, von Seiten Anreiz schaffen und wirklich die potenziellen Kunden oder die Kunden, die da sind, durch andere Trigger zu begeistern und als Businessmodell oder wie ich da rangehe, zu akzeptieren, dass die Leute auch mal 4 Wochen vom Sofa aus klicken und deine Marke kaufen, du aber trotzdem noch einen Shop haben willst, dass ich da dann andere Ansprachen brauche. Ich glaube, das sind die zwei zentralen Dinge, die zumindest für mich da am Ende übrig bleiben und nackig dastehen.
Ja, also ich würde sagen, inhaltlich ist alles richtig. Ich würde sozusagen, ich bin ja so ein Reißbedenkenträger, so ein paar Reißbedenken nochmal in den Raum schmeißen. Zum einen die hohe Zahl an Stationärumsatz verteilt sich natürlich auf extrem viele Läden, ne? Also auf wenige Online-Player, aber auf extrem viele Stationärläden. Mit dem Ergebnis, dass bei denen selber natürlich deutlich weniger hängen bleibt und wenn du das auf Ladenebene betrachtest, 37% weniger online in diesen Läden, natürlich der sichere Tod für sehr viele stationäre Konzepte. Das heißt, es kann man argumentieren, naja gut, sie haben ja auch nichts gemacht, fair enough, aber du brauchst natürlich dann sozusagen erstmal das Geld, das Wissen, die Technologie, wenn du jetzt über Omnichannel zum Beispiel nachdenkst, also du brauchst eher Geld und Wissen für Retailtainment. Da gibt es auch immer wieder schöne Ansätze, wo auch in kleineren Städten Leute sagen, oh, da gehe ich gerne hin. Ja. Wenn ich jetzt aber daran denke, also vor allem, wir haben jetzt über Highstreets gesprochen, London, Paris, Barcelona, das Mallorca Spaniens, ja, das ist natürlich schon mal eine feine Sache. Aber ich habe unheimlich Schwierigkeiten, mir so ein Desigual Store in Wermelskirchen vorzustellen. Eingebettet in eine neue Infrastruktur der Innenstadt. So, nichts gegen Wermelskirchen, aber da wird wahrscheinlich jetzt nicht die Klientel sitzen, die das gutieren wird. Oder in anderen Städten, um auch, also jeder, der sich mit Wermelskirchen offended fühlt, darf sich auch angesprochen fühlen. Ja.
Nein, aber da gibt es dann vielleicht andere Modelle, die dann passen.
Ja, das wird passen, aber du musst ja dann sozusagen...
Nicht Desigual, jetzt, ich meine auch andere Brands,
ich weiß, ein Deichmann, können wir Deichmann nehmen. Also wenn jetzt, ihr sagt ein Deichmann, ich habe verstanden, Leute kommen aus anderen Gründen vielleicht in die Läden und vielleicht überlegt sich dann Deichmann, okay, ich mache aber noch, ich kann auch andere Warengruppen machen und dir eine Warengruppe nehmen, was ja alles Sinn macht, ne? Aber es ist halt, wenn das heute Shoppingzentren sind, also wo es wirklich um Umsatz pro Fläche geht und du brichst das auf und sagst, okay, ich mache jetzt aber noch ein Café hierhin und verzichte also auf Umsatz pro Fläche in der einen Kennzahl, um überhaupt erstmal wieder Leute reinzubekommen. Das ist ja Investment über Jahre und dieses Geld haben die meisten ja nicht. Weil ja, es eben stimmt. Nicht, es ist ja, das sind ja, also beim Deichmann wäre ich jetzt noch guter Dinge, aber bei Schuhhaus Förster weiß ich es nicht. Und deswegen ist es so, also aus meiner Sicht das Grundsatzdilemma, dass es eben, dass dieser Strukturwandel nicht nur dazu führt, dass man sagt, man müsste mal mit neuen Konzepten um die Ecke biegen, sondern du brauchst die Leute, die diese Konzepte erkennen, die sie umsetzen, die Zeit haben, das durchzuhalten. Und die aber auch andere in ihren Umgebungen motivieren können, das mitzumachen. Ja, weil wenn du dir diese typischen deutschen Kleinstadt-Innenstädte anguckst, mit rosa lackierten Brücken an der Ende, weil das war dann in den 70ern mal hip, ne, und das ist immer noch der aktuelle Status. Wenn sich jetzt zwei verändern, okay, wenn du so eine, ne, selbst Oxford Street, London braucht mehr oder weniger eine überordnete Instanz, sagt, wir machen das jetzt mal. Und das ist aus meiner Sicht so ein bisschen das Dilemma, dass viele sagen, wir könnten das machen. Aber es müssten halt mehrere mitziehen, müssen die Kohle dafür haben und du müsstest den Konsumenten umerziehen. Außer du gehst davon aus, dass alle das eigentlich wollen und dann auch kämen. So, und das glaube ich halt, da wirst du in Hamburg Erfolge haben, wenn die anguckst in der Schanze und in Ottensen, also ist auch eher so ein Künstler gegen Westen, im Westen von Hamburg, wenn du siehst, wie dort ein Viertel aussieht, dann ist aber auch das über Jahre gewachsen. Das hat sich dann so entwickelt. Ne? Und deswegen sehe ich so ein bisschen in der praktischen Umsetzung die Schwierigkeiten, ohne jetzt einen besseren Ausweg zu haben, weil innerlich hast du recht. Aber die Frage ist sozusagen, wie ist die Praktikabilität dessen und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Handelsstrukturen, Managementstrukturen bilden, die dann diesen Umbau mit einem Rückenwind versehen und ein Nudging an den Start bekommen.
Also,
das sehe ich kritisch.
Ist ja klar, dass ich hier bei uns in Feuchtwang, unserem geliebten Sporthaus Bräunlein, jetzt nicht mit Omnichannel kommen muss. Das ist klar. Das macht er nicht. Da gibt's aber schon noch andere Metriken, würde ich mal sagen, oder emotionale, wie man vielleicht verwurzelt ist irgendwo, was man dann macht, was man dann Service anbietet. Da geht's zum Beispiel ganz viel um Reparatur. Da würde ich würde niemals mein Fahrrad in irgendeiner Form online oder in eine andere Stadt fahren, weil ich weiß, der steht da drin und jetzt wohne ich ja erst 5 Jahre hier, aber das ist eine klare
langsam
Instanz.
Kennt er dich.
Ja, der kennt mich so langsam. Ne? Verschiedenste Kinderfahrräder schon, Pucki, ja, was wieder schon repariert, ja. Und schimpft dann immer, ja, die Qualität war früher besser, weil was willst du mit dem alten Ding? Ja, ist schon gut, aber da gibt's dann was anderes. Da geht's nicht um Attraktivität, oder Auftritt und Marke und Event. Da gibt's auch noch andere Dinge in einem Nicht-High-Street, Nicht-Metropolbereich, die dann wirken können. Das muss ich aber trotzdem für mich selber wissen und das dann verstärken. Und da kann ich ja auch stark sein. Und wenn ich jetzt ein Hobbykoch bin als Fahrradhändler, dann kann ich vielleicht Samstagnachmittag irgendwie Sachen anbieten. Ich muss halt alles reinlegen, in was ich so mitbringe. Und das ist, glaube ich, das so dieses, wo ich ja immer positiv motivieren will. Schaut's euch an, was um euch rum ist, was ihr machen könnt. Schimpft nicht immer, weil oh, die nehmen uns eh alles weg. Da gibt's schon noch Chancen, wie man was machen kann. Und wenn jetzt in Oxford Street eine wahrscheinlich Milliarden Pfund teure Initiative durch die Stadt London ist, das ist das eine Ende, zu sagen, wir machen da jetzt einen Tag draus. Oder ob es die kleine Händlerin ist, die sagt, Freitag Nachmittag machen wir Oma stricken. Und dann kommen alle rein. Weil das in der Community, die sie kennt, funktioniert. Und ich finde, das ist so für mich schon was so drunter liegt, wo man dann vielleicht auch sich manchmal befreien muss von von manchen Trends oder von so einer Depression, die über dem Handel liegt.
Ja.
Ich will hier niemandem so nahe treten. Ich bin selber kein Händler. Wahrscheinlich ist das alles. Aber ich glaube einfach immer mit dem Mindset zu schauen, was kann ich denn machen, was den Leuten gefällt, gewinnt man Leute auch.
Ja,
es ist
absolut. Also ich würde sagen, so ein Stricknachmittag für Omas, da wird ein deutscher Händler lange dran häkeln müssen an der Geschichte, bis er das hinbekommt. Aber
wäre eine gute Masche. Es
wäre eine sehr gute Masche und auch sehr, sehr luftig hinterher wahrscheinlich. Kannst du ein bisschen entzerren. Nee, also ich gebe dir da recht. Ich finde das insofern auch spannend, weil es gibt ja nicht dieses eine Konzept. Ne? Also ja. Onliner neigen ja auch immer so zur Einzelentscheidung, wahrscheinlich weil sie digital sind. Also wir müssen jetzt alle in die Richtung rennen oder alle in die Richtung rennen. Es wird für jedes Konzept unterschiedliche Antworten geben. Hängt halt sehr an der Lage. Das kommt auch hinzu. Du bist halt als Händler nicht so flexibel zu sagen, ich habe mich hier mal in dieses Gewerbegebiet gehängt. Jetzt ist aber der Ankermieter weggezogen. Schade. Ne? Da kannst du wahnsinnig viel machen, dann kommt keiner mehr. So, und diese Art von, oder nicht mehr freiwillig dahin, wenn du es nicht musst, ne? Wir haben das mit dem Fahrrad da angesprochen, kaputte Kette ist kaputte Kette. Ne? Also wenn du es jetzt nicht vermotten oder einmotten möchtest, wirst du es reparieren müssen. Aber ob du sagst, ob ich da jetzt hinfahre oder nicht, mach schnell online. So, also deswegen, da wird es unterschiedliche Konzepte geben. Finde es aber tatsächlich mal spannend zu sehen, wie sozusagen Regionen das machen, die einfach aufgrund der Bedeutung und Größe andere Möglichkeiten haben, auch um Ergebnisse zu erzielen und Tests zu erzielen, aus denen dann wiederum andere lernen können, nach dem Motto, was heißt denn das für mich jetzt, wenn in Barcelona wir jetzt bei Gucci Laptops kaufen können. Ne? Könnt ihr mal auch machen. Gucci, Apple, ein Store, ne? Tasche von Gucci, Laptop von Apple oder andersrum. So, und das finde ich dann wiederum sehr erhellend, weil man lernen kann und gut, dass du da hinfährst und dir das anschaust.
Ach, das ist aber nett von dir, dass du...
Für
uns alle. Ich hoffe ja, dass die Hörerinnen und Hörer, die es bis zum Schluss durchgehalten haben, ein bisschen Spaß hatten an dieser Tour d'Europe.
Grüße an euch beide, gehen raus. Ja.
Es ist eine Ehepaar, das immer zuhören.
Genau. Auf dem Weg in die Stadt.
Also Bus, mich, morgens, man hat es vielleicht gemerkt, mich hat das einfach begeistert und ich bin einfach froh, diese Sachen gesehen zu haben und dann auch sozusagen abgleichen zu können mit dem, was man jetzt in der Branche, in der wir arbeiten, ja sonst so anschaut, nämlich die Digitalwelt. Und da wollte ich jetzt hier mit dir mal alle teilhaben lassen. Wenn ihr da Erfahrungen habt da draußen oder was dazu zu sagen habt, Vorschläge habt, ja. Ich weiß, Dörte, Grüße gehen raus. Ich hoffe, du hörst, hast einen ganz tollen Post gemacht diese Woche. Die war nämlich auch auf diesem Retail-Festival, auf dem du warst. Und da gab es tolle einzelne Beispiele von Einzelhändlern, die einfach mit guten Ideen, manchmal Kleinigkeiten, manchmal ist es ein größerer Invest, weil du den Kaffee reinbaust oder was, aber halt einfach dieses Mehrerlebnis bieten. Und siehe da, es gibt wahrscheinlich auch 8 Beispiele, die das gemacht haben und ein halbes Jahr später waren sie pleite, ja. Aber es gibt eben auch die Beispiele, wo es funktioniert. Und dann kann man vielleicht immer ein bisschen Inspiration und Beispiele rausholen. Und man muss das dann gerade im kleineren Bereich auf sich selbst ummünzen und sagen, kann ich das eigentlich machen? Ah, das ist ja voll coole Idee. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich finde hier gar niemanden, der mir jeden Nachmittag irgendwie Kaffee ausschenkt, weil ich komme ja selber nicht hinterher. Das muss man für sich selber dann wissen. Aber man muss
zumindest... Die Sekretärin ist ja schon beschäftigt mit dem Händler Kaffee bringen, dann kann sie jetzt nicht auch noch den Kunden.
Ja, egal. Die Zeiten sind aber hoffentlich vorbei. Ja, also
der Sekretär sind, macht das jetzt.
Ja, also für mich war das jetzt einfach spannend, auch diese Beobachtung zu haben, die ich gerne teilen wollte und auf diese Reise gehen wollte. Zum Abschluss vielleicht noch die ganz kurz unbedeutende, für uns ja jetzt emotional unbedeutende Frage. Wer wird denn jetzt eigentlich Weltmeister?
Ich hätte ja bis gestern kurz vor Schluss auf Senegal getippt und Kongo. Beide haben es dann doch irgendwie nicht
zusammen,
geschafft.
Oder?
Nee. Beide. Ja, ja, das im Finale, das ist ja auch, da kann man ja auch im Vorfeld auf eine gemeinsame Pokalübergabe einigen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich bin ja sehr dankbar, dass wir gegen Paraguay gespielt haben, weil so ist es jetzt nur ein peinliches Ausscheiden, was eine nationale Schande ist. Aber gegen Frankreich wären wir wirklich aufs Übelste filetiert worden, weil das war ein anderer Sport.
Ja.
Das war ein anderer Sport. Also es würde mich sehr wundern. Also Frankreich kann sich nur selber schlagen.
Naja, ich habe ja da so ein bisschen, ich glaube das auch. Also wenn man fußballerisch drauf guckt, gibt es eigentlich überhaupt keine andere. Hat niemand überzeugt. Und dieses Spiel gegen Schweden war Masterclass an wie spiele ich individuell, aber auch als Team. Dennoch gibt es so Spirit-Mannschaften wie Norwegen oder auch Marokko, wo ich jetzt mal sagen würde, wenn die ins Rollen kommen, ich will jetzt auch die Engländer nicht ganz rausnehmen nach dem Spiel, muss ich sagen, wenn da ist auch vieles am Krachen, aber wenn die mal ins Rollen kommen, also wenn da jetzt so dieser Effekt da ist, dass man sagt, man hat dieses Spiel umgebogen, im Vergleich zu Frankreich fliegt durch alle Spiele durch und wenn es da mal richtig hart wird, kann so ein Spirit-Team, sage ich mal, wie jetzt die rudernden Norweger mit diesem unfassbaren, also das ist ja kein menschliches Wesen mehr, der Haaland, der ist nicht nur wahnsinnig cool und sympathisch, sondern auf dem Platz, das ist ja, ich weiß gar nicht.
Force of Nature.
Wenn da dann alles zusammenkommt, würde ich mal sagen, könnte es eine Überraschung geben, aber ich gebe dir recht, im Normalfall, und wir wissen ja so die Gaußsche Kurve bei so einem Turnier, am Ende setzen sich dann doch die durch, die die besten, mental stärksten, erfahrensten Topspieler haben. Da würde ich jetzt auch zur Sicherheit alles auf Frankreich setzen, mit der Hoffnung, dass vielleicht noch eine Überraschung passiert.
Ich bin auch sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob ich es noch gucken soll oder ob ich jetzt doch wieder ab Mitternacht schlafen sollte. Das wäre vielleicht gar nicht verkehrt.
Ob man dann doch schläft. Aber ja, so, also wie gesagt, wir gucken jetzt dann den Livestream vom ersten Bootcamp in Malente, wenn der neue Trainer, wer auch immer es wird, die Jungs zusammenruft, um sie mal richtig durchzuprügeln und dann Stacheldraht für 2 Wochen. Weil das ist schon Wahnsinn. Es gibt ja im Moment Diskussionen, ob Klopp oder Guardiola wurde ins Rennen geworfen. Wir gucken mal.
Ja, also ja. Ich möchte an der Stelle euch sagen, ich stehe nicht zur Verfügung. Würde auch darum bitten, mich nicht mehr anzurufen. Denn, also, da arbeite ich nicht.
Nee, das glaube ich dir. Das ist auch, ihr glaubt ja gar nicht, wie oft wir hier unterbrechen mussten und schneiden mussten, weil wieder das Telefon geschellt hat und irgendjemand gesagt hat, Mensch, Marcel, kannst du es nicht machen? Er steht nicht zur Verfügung. Er bleibt hier Spitzenspieler bei Duo Digitale.
Absolut. Ich habe aber dich empfohlen als Sportdirektor, als Nachfolger von Rudi Völler, weil du den, für alle, die es nicht sehen können, den Schnäuzer bereits trägst.
Ach so, das, ja gut, ja. An den Locken muss ich noch arbeiten, aber ich werde mal Herrn Woltemade fragen, der hat ja jetzt auch Zeit, sich
die verkaufst, genau.
Wie ich mich auflocken kann, der Schnauzer steht schon. Aber ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, wer da Lust hat, guckt noch weiter rein. Die Spiele werden jetzt immer interessanter, das wissen wir. Wer Lust hat zu kommentieren, gerne auf LinkedIn, lasst uns ein Like da, ein paar Sternchen. Ja, Deutschland hat 4, 5 für Duo wären super. Und ansonsten bleibt diesmal mit einem anderen Schlussgruß, bleibt schön digital, aber geht auch schön in die Städte einkaufen, gell? Weil da gibt's schon auch noch einiges zu entdecken, was man vielleicht jetzt nicht weiß. Also,
so schaut's aus.
Macht's mal gut, bis demnächst. Tschüss.
Sayonara.
Damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anmerkungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.